Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus 1. Johannes 3, und zwar, ich lese mal den Anfang vom Kapitel, um des Zusammenhangs willen, möchte nachher aber Vers 8 herausgreifen. Die Bibel sagt hier zu Gläubigen: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und er wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr vom Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wir haben hier gewaltige Offenbarung des lebendigen Gottes, und zwar er zeigt uns hier letztendlich, wie es die Liebe Gottes war, die das Elend des Sünders hier perfekt löst und diesem Elend begegnen. Er sagt auch ganz klar, die Welt versteht es nicht. Das ist etwas, das sich im geistlichen Raum abspielt, und es wird auch erst verstanden, wenn der Mensch zum Glauben kommt. Vorher hat man gar kein Gefühl, was sich hier abspielt. Und er sagt nochmal ganz klar, es sind hier zwei Dinge, die eindeutig sind. Und zwar, er zeigt hier, dass nur das zählt, was wirklich passiert. Und wir haben heute eine Zeit in der Endzeit, die ist ungeheuer geprägt von Theorien. Also wenn ich nur sehe, was ich jeden Tag, Mails oder Briefe oder Ähnliches bekomme oder auf Konferenzen in Diskussionen verwickelt werde, wo jeder seine Lieblingsthemen und jeder seine Hobbys und jeder seine Spinnereien, manchmal auch berechtigte Anliegen, umtreibt, dann muss ich sagen, Entschuldigung, wahrscheinlich ist sie alle langweilig, anders kann ich mir das nicht erklären. Die Bibel sagt, hier ist alles null im Vergleich zu dem, was passiert. Er sagt ganz klar, du kannst reden, was du willst. Du kannst fromm sein, wie du willst. Wenn du in Sünde lebst, dann ist die und alles, was hier in der Gegenwartsform steht, im Präsens, das heißt im Griechischen immer Dauerzustand. Das heißt, er sagt hier ganz klar, wer in Sünde lebt und dann auch den Mund groß voll nimmt, ist nicht echt. Und er sagt auch hier, lasst euch nicht verführen, weil das ist Zeichen. Man sieht an dem, was jemand wert ist. Versteht ihr? Wenn mir jemand fromm kommt und fromm und fromm und fromm, dann muss ich sagen, lass mich dein Leben sehen. Lass mich sehen, wie du dich in der Gemeinde gibst. Lass mich sehen, was du tust. Lass mich einfach alles sehen. Lass mich dich überraschen, wenn du gar nicht erwartest, dass ich da bin, und sehe, wie du bist. Dann weiß ich, wie echt du bist. Versteht ihr? Das Problem ist hier ganz einfach. Er sagt, was echt ist, zeigt sich. Und er kommt jetzt hier und sagt, letztendlich ist das alles eine Wurzel, kommt aus der Wurzel der Sünde, und die Sünde ist das einzige entscheidende Problem. Auch Gesetzlosigkeit ist nur Spielart der Sünde, und Endzeit ist die Zeit der Gesetzlosigkeit. Und er sagt hier, der große Auftrag Jesu Christi war, Kapitel 3, Vers 8, ein B-Teil, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn man das nicht begreift, dann landet man in der Religion. Gott hat seinen Sohn gesandt, die Bibel sagt ganz klar, dass er diese Welt rette. Er hat ihn gesandt, dass er die Werke des Teufels, der diese Katastrophe ja begonnen hat mit seinem Abfall, wo die Engel ihre Behausung verließen und wo dann das entstanden ist, was wir Finsternis macht, was wir Dämonen, auch das, was wir den Teufel nennen, dass dieses Elend, das dann auf Adam praktisch überging im Sündenfall, wo er verseucht wurde von dieser Krankheit der Teufelei, der Sünde und des Hochmuts, dass der Jesus das zerstört. Und das muss uns klar sein. Das Ziel Gottes ist immer Zerstörung der Finsternismächte. Wisst ihr, ich bin jetzt so lange im Glauben, es nervt mich unendlich, wenn ich sehe, wie immer, bla, bla, bla. Das ist das, was ich nur höre und sehe, wo ich hingucke. Frommes Geschwätz, Rede, Rede, Rede. Ich muss sagen, was tut ihr? Wo sind die Leute, wenn es gilt? Ich habe jetzt auf dieser Konferenz, wo ich auf der Hohe Rede war, erschütterndste Erlebnisse gemacht. Ich sage es nochmal, ich habe schon beim Brotbrecher, habe schon in der Gebetsstunde berichtet. Es ist einfach so, du hast Leute, das sind die Frömmsten der Frommen. Aber da ist ein Mann, der auf Leben und Tod kämpft für den Herr Jesus, für das Reich Gottes. Und der dann eine Operation hat, wo er sehr, sehr wackelig wird. Und von dieser frommen Gemeinde besucht ihn niemand. Versteht ihr? Niemand. Es ist gut, dass mir keiner über den Weg läuft. Es ist die ersten 3 Tage. Es ist besser, wenn er mir neue 4 Wochen über den Weg läuft. Aber sie kommen dran. Versteht ihr? Da geht es hier drüber. Er sagt ganz klar, das Ziel Jesu ist, und zwar als Hauptziel mit, die Werke des Teufels zu zerstören. Wo? In diesem Universum, aber auch bei mir und dir. Und ich denke, jetzt muss man zuerst schon mal sagen, stopp, was sind die Werke des Teufels? Hier sagt er ganz klar, Sündepack. Aber dieser Sündepack, der hat ganz, dieses Paket hat ganze Facetten von Wirkungsweisen. Und diese Wirkungsweise, die wirkt beim Ungläubigen, die wirkt in dieser Welt, die wirkt in diesem Universum, die wirkt in den Medien, die wirkt beim Zeitgeist, die hat eine vielfache Wirkungsweise, die Werke des Teufels. Sie wirkt aber auch bei Gläubigen. Und 2. Timotheus 2, 24 sagt, du kannst in den Fallstrick des Teufels geraten und bist, sei Sklave, obwohl du gläubig bist. Kann passieren. Das heißt, zuerst einmal, wenn ich wissen will, was hier passiert und diesen Ratschluss Gottes ernst nehme, dann muss ich wissen, was sind die Werke des Teufels, und dann muss ich wissen, was tut der Herr Jesus, um die zu zerstören, und dann muss ich wissen, was tut er automatisch, was muss ich selber tun, wo muss ich reagieren, wie wirkt es? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man das nicht tut, dann wird man ein Traumtänzer. Und die Traumtänzer nehmen zu. Man kann in einer heilen Welt leben, bloß ich sage es mal ganz, ganz direkt. Wenn du rumläufst, und das ist im Krieg passiert, und zwar, da ist einer durch die Minenfelder gelaufen, vollkommen, und irgendwann hat sein Mitgenosse oder Mitsoldat mitbekommen, der läuft da durch die Minenfelder und der merkt plötzlich, der läuft ja dauernd über Minenfelder. Und dann hat er ihn hinterher geschnappt, hat ihn gefragt, sag mal, ist dir das klar? Du hast mit unserem Leben gespielt, ich bin dahinter drei gelaufen. Sagt er, weißt du, ich will sowieso sterben, er war ein Selbstmordkandidat, das ist doch egal. Wisst ihr, und so laufen manche Gläubige rum, muss einfach sehen, ich kann in der Zeit, wo die Bibel sagt, es ist die Zeit der Gesetzlosigkeit, es ist die Zeit des Abfalls, es ist die Zeit des letzten Kampfes, die Zeit, wo es um alles geht, kann ich nur rumlaufen und meine Hobbys treiben. Kann ich nicht hingehen und naiv sein. Kann ich nicht hingehen und sagen, oh, ist doch alles nett, lass uns unser Bau und ähnliches. Geht doch nicht. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Von dem redet die Bibel. Sie sagt, der Verkläger der Brüder, der verklagt uns wegen der Sünde, verklagt uns Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden. Und dann zeigt er, was zu tun ist. Das, was der Herr getan hat, wie wir dann darauf reagieren sollen, das ist mir ungeheuer wichtig. Die Werke des Teufels sind in erster Linie, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Römer 5, 12, der geistliche Tod. Das muss einmal klar sein. Überall, wo jemand nicht glasklar wiedergeboren ist, überall, wo jemand nicht zur Errettung kam, ist er im geistlichen Tod. Und da hilft alles nichts. Römer 5, 12, wisst ihr, da nützt gar nichts. Es nützt auch nichts, sich zu verbessern. Es nützt auch nichts, christlicher zu werden. Ich war in dem Zustand, als ich meine Frau kennenlernte, bin ich meiner Frau zuliebe in die christlichen Kreise. Nach kurzer Zeit habe ich aber gemerkt, da ist was. Und da war meine Frau schon wichtig, aber Sandra hat mich genauso interessiert. Und ich bin dann in die christliche Kreise und bin rein, aus Interesse. Und das war wichtig für mich. Aber ich habe immer eines gewusst. Du bist nicht gläubig. Du bist nicht wiedergeboren. Du bist nicht bekehrt. Ich lag immer nachts im Bett, habe die Decke angestarrt und habe gewusst, solange ich langsam in den Dämmerzustand des Einschlafens ging, wenn du heute Nacht stirbst, fährst du in die Hölle. Habe ich gewusst. Ich habe ganz genau gewusst, dass der Jesus nicht in meinem Herzen wohnt. Und dann brach dieser Kampf los, der ging relativ heftig und dann kam es zur Wiedergeburt. Aber wenn jemand nicht wiedergeboren ist, er kann noch so sympathisant sein, noch so erweckt, noch so nahe dran, er ist erledigt. Wenn die letzte Posaune erschallt und Herr Jesus kommt und er ist nicht gerettet, dann ist er verloren. Und die Bibel sagt in Römer 5, 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Der bricht durch, dieser geistliche Tod. Der ist da, das ist das Hauptproblem. Und als Folge vom leiblichen Tod haben wir das Elend der Krankheit. Wisst ihr, was ist der Mensch für ein elendes Gerät? Versteht ihr, wenn es dir gut geht und du bist im Saft, ich habe gerade eine kleine Enkelin, die ist 5 Jahre, wenn ich die sehe, wie dieser Körper und das Hirn reagiert, da könntest du fast neidisch werden. Da sagst du, also sowas ist möglich mit einem Körper, der noch ganz unverbraucht ist. Und sowas ist auch im Hirn möglich, das noch völlig unverbraucht ist. Also bin ich fasziniert gewesen. Aber es geht vorbei. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden alle alt. Wisst ihr, und irgendwann sind die besten Menschen und die schönsten Menschen und die intelligentesten Menschen und die wichtigsten Menschen und die einflussreichsten Menschen sind nur noch totes Fleisch. Und irgendwann verfaultes Fleisch. Und irgendwann bleibt nur noch Knochen übrig. Das will man nicht hören, aber ist so. Und irgendwann hast du hier, wirst du sogar auf dem Friedhof noch rausgeschmissen, indem er deine Knochen ausgräbt. Da steht, du kannst nicht einmal in Ruhe sterben und begraben werden in alle Ewigkeit. Auch das wird man dir noch wegnehmen. Da steht, von daher ist das alles ein Nichts. Ein wirkliches Nichts. Aber, versteht ihr, der Mensch begreift es nicht. Tod, leiblicher Tod, Krankheit, das alles ist eine Folge von diesem geistlichen Tod, von diesem Sünderfall. Aber das wäre ja gar nicht schlimm. Könnte man sagen, also gut, alles ist vergänglich, das Leben ist ein furchtbarer Kampf, wir müssen gucken, dass wir gesund leben, dass wir vielleicht nicht unbedingt alles so machen, dass wir gleich uns das Messer liefern. Aber die Bibel sagt ganz klar, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, Hölle. Es kommt dann die Hölle danach, die Verdammnis. Das ist das Drama. Das alles ist Folge des Sündenfalls. Das alles sind die Werke Satans, der das getan hat. Und die Bibel sagt auch ganz klar, wer jedes mit offenem Herzen gelesen hat, sagt, die Verderbnis der Sünde, als der Teufel den Menschen verderbt hat, die ist gravierend. Römer 3, 9. Ich habe mir extra das angestrichen. Und zwar, er sagt, wie geschrieben steht ab Vers 10, es ist keiner gerecht, da muss man keiner muss man anstreichen. Keiner, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist. Versteht ihr, was das heißt? Jeder benimmt sich unverständig. Jeder ist ein Narr bezüglich dieser Dinge, bis der Heilige Geist ihn erweckt, bis er letztendlich vor Gott in einen Zustand gebracht wird, wo Gott zu ihm reden kann und wo er auch entscheidungsfähig ist. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Jetzt wird erklärt. Der Mund, die Lippe, die Zunge, dieses Übel der Hölle versaut alles, macht alles kaputt. Wisst ihr, wie viele Leben sind zerstört worden durch Worte? Wisst ihr, manche Leute, die kommen mit einem suffisanten Grinsen, sagen dir dann die bösartigsten Dinge ins Gesicht hinein. Die haben alle keine Ahnung, was Worte bewirken. Ich habe das gelernt, was Worte bewirken. Ich bin schon mit brennendem Gewissen dagestanden und habe gesagt, hättest du nur das nicht gesagt. Steht ihr? Worte sind mit die teuflischste Waffe, die der Teufel hat. Drum sagt Jakobus, die Zunge ist ein Mittel der Hölle. Das darf er nicht unterschätzen. Man denkt, ja, ich habe es ja bloß gesagt. Ich habe meinen Berichtsleiter gehabt. Der hat immer, wenn der dir eine reingehauen hat und der hat dann gemerkt, der andere zuckt zusammen, dann hat er gesagt, ich sag's bloß. War immer sein Satz. Ich sag's bloß. In Wirklichkeit hat er dich schon hingerichtet gehabt. Das war schon zu spät. Er hat dich mit 2 Sätzen hingerichtet und hat gesagt, ich sag's bloß. Und der Mensch ist sich nicht bewusst, was hier passiert. Dieses Werkzeug der Hölle wird unter anderem benutzt, um diese Verderbtheit zum Ausdruck und zum Ausbruch zu bringen. Er sagt ganz klar, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Der Mensch ist ein potenzieller Lügner und Betrüger, das ist einfach drin. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner, alle. Nur Gott ist wahrhaftig. Wenn du das einmal merkst, dann sagst du, ja, wo bin ich dann hingeraten in diesem Menschengeschlecht? Ist das so ein Haufe? Ja. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, 1. Mose 6, wenn man die ganze Stelle liest, sagt er, das Menschen dichten und trachten, das ist jetzt alte Übersetzung, ist böse von Jugend auf. Das heißt, er sagt, der Mensch hat ein Hirn, das systematisch zum Bösen neigt. Wir glauben immer, wir neigen zum Guten. Aber die Gläubigen glauben, die sind jetzt die Guten. Du hast immer nur die alte Sündernatur. Wenn du nicht im Geiste wandelst, bist du genauso verderbt wie der, der nicht bekehrt ist. Und dann kommt bei dir genau die gleiche Reaktion, sagt die Bibel ganz klar. Fleisch ist Fleisch, Geist ist Geist. Wenn ich im Geiste wandle, ist das ausgeschaltet. Wenn ich im Fleische wandle, bist du ein Gläubiger fast zu allem fähig. Und da kommt ja auch das her. Man sieht das bei Kain und Abel. Du siehst sofort, wie das explodiert in 1. Mose 4. Und jetzt kommt halt etwas, auch die Schöpfung. Gell? Wenn dann manche versuchen, die Schöpfung zu retten, die ist nicht zu retten. In Römer 8, Vers 20 steht, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Man muss einfach die Augen aufmachen, um zu sehen, dass die biblischen Befunde Realität sind. Die Werke des Teufels haben sich so brutal ausgewirkt, sie haben die Menschen zerstört, sie haben aber auch die Schöpfung zerstört. Ich habe jetzt von jemandem, ich weiß nicht mal, von wem es war, irgendwo so ein Werbeding, habe ich eine Werbe-DVD gekriegt. Und zwar, da geht es um Löwen. Ich habe mir die einfach mal angeguckt, und zwar hinterhältig, gell? Ich wollte nicht, weil ich Interesse hatte, sondern ich habe mir überlegt, ob das was für meine Enkel ist, um sie zu hüten. Und das kannst du ihnen nicht geben. Und zwar, das ist was ganz Einfaches. Dieser Mensch, ist ein Wissenschaftler, der war schon ein Zoologe, macht nichts anderes, wie beschreibt, wie es dazugeht. Und er beschreibt, wie die Natur vom Sündenfall geprägt, wie es dazugeht. Das ist so brutal, da wird es dir anders. Du kriegst Mitleid mit den Viechern. Du musst sagen, es ist ein elendes Leben, es ist ein furchtbares Leben, es ist ein dreckiges Leben. Gott hat ihn nicht so geschaffen, sondern im tausendjährigen Reich, wenn die Macht des Teufels gebrochen ist, wenn er im Abgrund eingesperrt ist, dann frisst ein Löwe Gras. Dann weiden die miteinander. Da kannst du mit Giftschlangen spielen, die wird dir nichts mehr tun. Steht dir, da ist eine völlige Veränderung. Nicht die Schöpfung war es, Gott war es, der das getan hat, sondern der Teufel. Und ganz viele sagen, alles hat Gott, alles tut Gott, alles tut Gott. Stimmt nicht. Sondern der Teufel, Gott hat zugelassen, dass der Teufel den Sündenfall installiert, weil Gott nur Freiwillige will. Gott will keine Marionette. Wer das nicht begriffen hat, Liebe, Agape ist immer frei. Freie Willensentscheidung. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und man muss halt einsehen, aber das, was der Teufel getan hat, hat der Teufel getan und nicht Gott. Und da gehört natürlich dazu nicht nur die Schädigung der Schöpfung, sondern auch die Engelwelt ist abgefallen. Das ist der Grund, warum wir hier unsichtbar um uns herum lauter Dämonen haben. Das ist der Grund, warum diese Dämonen, der Zeitgeist, sprich das, was du teilweise über die Medien konsumierst, warum sie dir das nahebringen, dass du hier systematisch beheizt wirst. Weil wenn du dann das alles nicht merkst und alles nicht verstehst und du läufst hier naiv in der Welt rum, auch als Gläubiger, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Katastrophen passieren. Ich sage es mal ganz hart, wer ein bisschen sich auskennt im Reich Gottes, der weiß, dass die Katastrophen im Leben der Gläubigen passieren. Ich habe vor kurzem mit einem Gläubigen geredet, der die Katastrophe erlebt hat. Wo dann der wieder Sünde ausgelöst hat, gesagt hat, Gott hat es mir gesagt. Da kann ich nur lachen, wenn ich das höre. Ich habe Brüder kennengelernt, gesagt, ich bin von Gott belehrt. Du brauchst mir nichts mehr, hast mir nichts zu sagen. Aber da steht leider was ganz anderes. Da steht, ich bin von Gott gelehrt, die Brüder zu lieben. Man kann alles rausreißen, was man will. Und so ist der Mensch. Und so spielt sich die Welt ab. Und in Römer 1, 18 und folgende hat Gott Sündekataloge. Genauso in 1. Korinther 6, 9 und folgende hat er Sündekataloge. Galater 5, 19 hat er Sündekataloge des Fleisches. Gott hat extra Kataloge gemacht, dass der Mensch sieht, was soll ich denn sehen? Es ist so, das soll der Mensch sehen. Es ist wirklich so. Er sagt ganz klar, der Zorn Gottes wird offenbar. Und dann siehst du ab Vers 24, Gott hat sie dahin gegeben, die Gott verworfen haben und sich um Götzendienst zugekehrt haben. Die hat Gott dahin gegeben. Und zwar hat sie, was hat er mit ihnen gemacht? Er hat ihnen einfach Luft gelassen, dass sie genau das tun, was in ihrem Herzen eine Begierde drin ist. Mehr brauchst du einem Menschen gar nicht zulassen, als das, was in seinem Herzen drin ist. Dann hast du schon den Terror hoch 10. Du brauchst gar nichts tun. Wie ein Mensch, der nicht unter dem Heiligen Geist ist, musst du nur das Herz öffnen und ihn tun lassen, was er will. Und dann wird der Teufel dafür sorgen, dass er genau das tut. Das sind die Werke des Teufels. Und dann sagt er, perverse Sexualität, also abartig. Und dann erklärt er, sagt, die Menschen haben dann nicht nur Unzucht, Pornografie, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, sondern er sagt Mordlust. Versteht ihr? Da ist viel mehr da. Da ist dieses Teufelszeug vom Lügner und vom letztendlich Mörder vom Anfang an, vom Teufel ist in die Sündenatur des Menschen voll eingegangen. Und er sagt Streit, Betrug, Tücke, und jetzt musst du nur hinsitzen, musst gar nichts tun. Tu, wenn du gar nichts wisst, schlage Tageszeitung auf. Lies die Tageszeitung von vorne bis hinten. Streich, nimm die Worte, schreib sie auf ein Blatt Papier und dann hake sie ab. Ich bin überzeugt, dass du keine Tageszeitung liest, ohne den Katalog abhaken zu können. Ist alles da. Er beschreibt es dann ausführlich, will ich gar nicht tun. Mir geht es eher ums Prinzip. Und in Römer 6 sagt er, Vers 9, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Recht Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige statt Pornografen, noch Götzediener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabengender, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Recht Gottes erben. Und von dem habe ich mich wegbekehrt als Gläubiger. Aber ich kann denn nicht tun, danach, es ist ja jetzt egal, ich bin ja jetzt bekehrt, jetzt kann ich tun, was ich will. Versteht ihr? Zu mir hat mal ein namhafter Prediger gesagt, wo es darum ging, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich in einem bestimmten Staat lebe, dann habe ich Steuer zu zahlen. Man kann, im Grenzfall kann man seine Grenze ausloten. Da habe ich auch nichts dagegen, man braucht nicht naiv sein. Aber dieser Bruder hat einen Satz zu mir gesagt, beziehungsweise wir waren eine kleine Gruppe, und dann hat er grinsend, war selbstständig, hat er den Finger gehoben und sagte, aber, was ist des Kaisers? Er wollte damit zum Ausdruck bringen, er entscheidet, was des Kaisers ist. Hat aber der Herr Jesus nicht gemeint, sondern er sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Versteht ihr, da kommt einfach diese List, diese Hinterlist, diese Unmöglichkeit, das alles explodiert. Und das ist natürlich so, je nachdem, wie du erzogen worden bist, ist das mehr verdeckt. Je nachdem, in welchem Umfeld du groß wirst, je nachdem, was du für ein soziales Umfeld hast, je nachdem, was du finanzielle Mittel hast, kommt es brutaler zum Ausbruch oder weniger. Ich habe mir jetzt von der Jugendszene in Taifingen sagen lassen und scheinbar ist Albstadt, Taifingen, Ebingen mit das heißeste Pflaster, drogenmäßig mit das Schlimmste, was überhaupt in Deutschland gibt. Ist hochinteressant, diese kleine bürgerliche Stadt, wo früher die Bäuerle rumgelaufen sind und das, wo ein offener Bach war, das ist inzwischen eine ganz heiße Stadt. Und was die mir erzählt hat, wenn da nur 10% stimmt, dann muss ich sagen, dann schüttelt es mich, was da abgeht. Das ist so brutal, was da hinter der Kulisse, auch schon bei Jugendlichen, haben mir gesagt, ja, wer ist denn das, wo das nimmt? Gell, jetzt würdest du denken, das sind Leute aus schwierigen Verhältnissen, die ihre Elend in der Familie betäubet. Nein, das sind teilweise die Kinder aus den besten Familien, die drogenmäßig so zugedönst sind, dass sie nicht mehr wissen, was gut und böse ist, was eins und eins ist. Und es geht nicht darum, das ist kein soziales Problem, das ist ein Problem der Sünde. Sünde äußert sich in sozialen Problemen, aber das alles ist einfach da. Das sind die Werke des Teufels. Das muss man einfach sehen. Ein Hauptwerk des Teufels, Hiob 14, wo der Hiob von Gott her, er hat ja lichte Momente, gell? Ich bin ja Hiob-Fan. Hiob ist genial. Er hat ja wirklich lichte Momente. Und er sagt hier, Mensch, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand und so weiter. Sagt er ganz klar, der Mensch ist wie nichts. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie schnell mein Leben rumgegangen ist, das ist brutal, oder? Und ihr Junge, ihr werdet was sehen, bei euch geht es noch schneller, weil ihr habt Endzeit. Da ist der Treiber noch schneller dran. Es geht ganz schnell. Irgendwann bist du alt. Und dann kommt ja in der Regel bei den Menschen, ab einem bestimmten Alter kommt die Gier, ich habe was verpasst. Sehr so sich bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Aber da kommt die Gier, ich habe was verpasst. Mir sagt ein namhafter Mann aus Albstadt, sagt er, wissen Sie, Herr Kaufmann, das ist ganz einfach. Meine Frau, die hat einfach an einem bestimmten Punkt gesagt, ich habe was verpasst. Dann hat sie ihre Koffer gepackt, hat das Männlein sitzen lassen und ist davon. Mit Kindern, alles sitzen lassen. Ich muss sagen, seht ihr normal? Steht ihr? Männer machen es eher heimlich, Frauen machen es dann offen. Aber das ist charakterlich bedingt. Auch vom Sündenfall her. Mann und Frau haben ja unterschiedliche Schöpfungsstrukturen, unterschiedliche Sündenanfälligkeit. Aber das ist es. Versteht ihr? Wie soll ich sagen, im Menschen tickt eine dauernde Bombe. Und das sind die Werke Satans. diese Unruhe auch, dass der Mensch nie zur Ruhe kommt, dass er nie zufrieden ist. Wisst ihr, ich habe lang genug im Geldgewerbe geschafft, also über Gier, da braucht er mir nichts erzählen. Und über Geldgier braucht er mir gleich gar nichts erzählen. Dass du dich manchmal fragst, was wollt ihr noch mit dem? Ich habe das soziale Elend gesehen, wo die Leute nicht einmal das Wasser an die Suppe hatten, hat aber gleichzeitig gesehen, wo sie Geld hatten ohne Ende und die haben der Kragen nicht voll bekommen. Versteht ihr? Ich habe bloß einen Kunden gehabt, der hat zu mir gesagt, was du mir Zins gibst, ist mir egal. Na, ich denke, ja, das ist die totale Ausnahme. Ich sage, da weißt du, das Problem ist ja ganz einfach, das Finanzamt holt sowieso, von daher du warte willst. Gell. Das ist eigentlich der angenehmste Kunde. Aber es ist drin. Und jetzt hast du einen Mensch, der ist Zerfresser von Krankheit und die Krankheit von der Schöpfung, je näher es auf das Ende zugeht, wenn der Teufel voll sein letzter Akt vollführt, das wird immer schlimmer werden. Versteht ihr? Und wir haben solche, die hat Gott als Strafe über diese Menschheit geschickt. AIDS, darfst du nicht mehr sagen. Entschuldigung. Du darfst nicht mehr sagen, es ist eine Hurekrankheit. Du darfst nicht mehr sagen, es ist eine Sexualkrankheit. Darfst du nicht mehr sagen. Ist aber doch so. Genauso wie der Großteil unserer Krankheiten sind Wohlstandskrankheiten. Und natürlich geht hier der Teufel hin und macht auch das, was in Hiob 3,25 steht. Also Hiob ist phänomenal. Er hat das alles durchschaut. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Versteht ihr, wisst ihr, was ein Riesenproblem ist in der Welt? Da kann man jetzt schön drüber reden, aber das ist etwas ganz Bösartiges. Angst. Angst ist etwas, das den Menschen zerfrisst, systematisch zerfrisst. Befürchtungen, Sorgegeist, was wird passieren? Und ich kenne Gläubige, die haben genau das Gleiche im Kopf wie ein Ungläubiger. Sobald sie im Fleisch wandeln, haben sie Angst wie die anderen. Und wissen nicht mehr aus noch ein. Und nach Hause spielt man natürlich immer das fromme Theater, gell? Das ist klar. Du verlierst ja dein Gesicht. Und die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 7 und folgende ganz klar, dass das eine der Zentralwaffen des Teufels ist. Und zwar, sie sagt hier praktisch, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, der Herr. Und zwar, Gott, der Vater selber sorgt für uns. Seid nüchtern und wacht bezüglich dieser Sorgen. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel schürt, das sind Werke der Finsternis, Werke des Teufels. Er schürt Sorge, er schürt Angst, er bringt dich in Panik, er treibt dich, er hetzt dich, da kommt die ganze Hektik her. Wisst ihr, das kommt alles von dem. Das heißt, da ist hinter der Kulisse ein dauerndes Schüren, ein dauerndes Heizen. Und dann betrügt er natürlich nicht nur der Mensch generell, sondern er betrügt dann vor allem, wenn es in Richtung Glaube geht, beginnt er die suchenden Seelen zu betrügen. Und dazu müsst ihr in Ruhe Matthäus 13, Abvers 18 lesen. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Er sagt, beim einen lässt er es oberflächlich, beim anderen, wenn der wirklich zur Erweckung kommt, dann hat er keine Wurzel. Beim dritten, sagt er, macht es ganz raffiniert. Er lässt ihn zu einer gewissen Erweckung kommen und dann kommen die Dornen. Dornen ist ein Zeichen des Fluches. 1. Mose 3, 17. Dann kommt der Reichtum und der Betrug dieser Welt. Dann wirst du gepackt. Dann musst du deine Schule machen, dann musst du deine Karriere machen, dann musst du alles machen. Du hast für alles Zeit, bloß nicht für Gott. Und am Schluss fährst du in die Hölle. Das ist brutal. Und das ist ein Kreislauf, du kannst dich kaum entziehen. Wir tun immer so, es ist alles normal. Die Welt ist normal, Abläufe normal, alles normal. Ja, jetzt machen wir mal das, machen wir mal Zell, machen wir mal jenes. Ohne zu erkennen, dass hier ein Getriebe herrscht, das ein raffiniertes Gebilde und der Werk des Teufels ist. Wisst ihr, ich habe zu viele Zerbrochene gesehen, ich habe zu viele Kaputte gesehen, ich habe zu viele Zerstörte gesehen. Ich habe ein Glück, wenn mir jemand was sagt, das kann doch so schlimm sein, Ich kann mich dem Menschen zuwenden, voll im Augenblick. Aber wenn es rum ist, ist zum Glück bei mir rum. Das heißt, es löscht dann, sonst wäre ich verrückt. Aber was ich Elend gesehen habe, bei Menschen, bei Gläubigen, brutal. Werke des Teufels. Und er betrügt die suchende Seele, macht alles, dass sie ja nicht zum Glauben kommt. Wisst ihr, ich werde es nie vergessen, die eine Kollegin, das werde ich nie vergessen, ich bin mir heute noch nicht sicher, ob ich einen Fehler gemacht habe. Die war erweckt wie im Bilderbuch, die hat die Hefte vom Heuchelbach gelesen und ich saß ihr mal gegenüber und habe ich überlegt, soll ich ihr sagen, jetzt bekehr dich. Ah, du willst nicht selber herbeiführen. Gell? Und irgendwann hast du gemerkt, wo es auf dem Höhepunkt war, Höhepunkt der Erweckung. Wisst ihr, wer dann kam? Das ist ganz einfach. Der Mann. Das habe ich nicht nur einmal erlebt. Ich habe es öfters bei Frauen erlebt. Immer wenn es darum ging, sich zu bekehren, jetzt ist es dran, da kam der Mann. Und wisst ihr, was in der Regel war? Der falsche Mann. Es war immer der falsche. Und wenn sie nicht aufpasst haben, sind die in die Falle gegangen. Da hast du hinterher nur noch Elend gehabt. Und dann konntest du dich nicht mehr bekehren, weil du nur noch Elend hattest. Brutal. Zu oft erlebt. Und natürlich sagt die Bibel, der Teufel hört ja nicht auf, die Menschen zu betrügen. Wenn du jetzt gläubig bist, glaub doch nicht, dass er dich nicht betrügt. In Hebräer 3, Vers 12 heißt, hab acht, ihr Brüder, ihr heiligen Brüder, von dem redet der Hebräerbrief. Ich bin bis heute, ich fasse es nicht, wie man glauben kann, dass der Hebräerbrief nicht der Gläubige geschrieben ist. Entschuldigung, wenn die Bibel zu mir sagt, ihr heiligen Brüder, und dann etwas sagt, das ist schon für mich am Rand der Blasphemie, wenn man dann sagt, Gott meint es nicht. Also das tut mir noch schon herzlich leid. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses und ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Was sagt er da? Ihr Brüder, und dann sagt er, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Das heißt, der Teufel betrügt auch die Gläubigen. Wisst ihr, wenn ich das sehe, also ich sage es jetzt einmal brutal, Ehen werden zerstört. Da hat es eine Familie mit vielen Kindern, eine zweite Familie mit vielen Kindern. Ihr wisst, was ich meine. Und dann wird hier Ehebruch begangen, man geht auseinander. Versteht ihr? Das ist himmelschreiende Sünde. Himmelschreiende Teufelei ohne Ende. Und die Gläubigen müssten rasen vor Empörung und müssten hingehen und müssten sagen, jetzt hast du dich dem Teufel ausgeliefert. Wenn du mit den Leuten redest, es kann mir doch nichts mehr passieren. Versteht ihr? Den Trick habe ich inzwischen durchschaut. Ich habe selbstverständlich so viele Fälle gesehen, was hier passiert. Und dann gehen die Leute in die Sünde bis zum Kragenopf. Und ich kann nicht sagen, es wäre einfach, die waren alle nicht bekehrt. Stimmt nicht. Wisst ihr, aber der Teufel betrügt auch die Gläubigen. Der betrügt sie nicht nur hier, er betrügt sie auch auf anderen Ebenen. Ehe ist ein ganz schlimmes Kapitel, wo der Teufel die Gläubigen betrügt. Er lockt sie in die Falle und macht sie kaputt. Und das Nächste, vielleicht das Gravierendste, weil das trifft die, die es gut meinen. Das ist vielleicht der dreckigste Ergriff des Teufels, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich halte es für der dreckigste Ergriff des Teufels. Ich halte es für dreckiger als alles andere, was läuft bei Gläubigen. 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Wir nennen das die Schallplatte. In der Seelsorge ist das eine feste Größe. Wenn du 10 Fälle hast, seelsorgerlich, dann hast du in 9 Fällen dieses Phänomen. Ich habe es am Anfang nicht geglaubt. Ich habe gesagt, es kann nicht sein. Schon wieder. Geh auf Konferenzen, rede mit den Leuten, rede mit den Frommen. Das ist immer dieses Phänomen. Wenn du eine Psychostruktur hast, die hier nicht auffällig ist, dann schüttelst du den Kopf und sagst, Entschuldigung, ich verstehe das gar nicht. Aber es ist einfach so, diese Schallplatte bedeutet, der Teufel nagelt dir mit einer Falle, der lockt dich in eine Falle, schießt dir einen feurigen Pfeil ins Herz oder in die Gedanken und dann lässt er sie kreisen. Dann fängt er immer zu schüren. Du wirst dann beobachten und sagen, hey, das stimmt doch, was der sagt. Er wird dir lauter Erlebnisse schicken, dass du genau so das, was er davor gelogen hat, dass du das glaubst. Das wirst du alles glauben. Und dann dreht die Schallplatte immer stärker. Und das Ende von dem ist Psychiatrie, möchte ich betonen. Ich habe kaum einen Menschen gesehen, der das aushält. Wenn du das nicht geistlich gestoppt bringst, gehst du kaputt, aber als Gläubiger. Man muss die Schallplatte zerstören. Und ich habe es mal in ihrer Bibelstunde erklärt, wie man Schallplatte zerstört. Als ich zum Glauben kam, habe ich relativ viele Schallplatten zerstört. Wir haben das am Anfang gedacht, das ist einfach, da haust du mit dem Hammer drauf. Nix ist. Mit dem Hammerschlägchen geht die Schallplatte nicht kaputt. Wir haben dann gelernt, die musst du in der Hülle drin auf die Hälfte biegen. Und dann trittst du mit dem Fuß drauf und trittst einmal voll durch. Dann ist sie 100% futsch. Das heißt, du musst diese Schallplatte mit der gleichen Brutalität zerstören. Die Bibel sagt, du kannst es nur noch tun, indem du kindlichem Gehorsam letztendlich gegensteuerst, indem du hier nicht mehr drauf reagierst, indem du hier sagst, es ist Lüge. So fängt es an. Du sagst nicht mehr zur Lüge des Teufels, es könnte sein, der hat recht, sondern du zerstörst sie, indem du es nicht mehr annimmst und abwehrst. Und dann wird der Mensch langsam frei. Ich habe festgestellt, dass über diese Schiene die meisten Gläubigen in die Krise geht. Und wenn sie da drin stecken, dann sind sie offen für die Sünde. Das ist mit der dreckigste Trick des Teufels. Bösartig, ohne Ende. Bösartig, ohne Ende. Natürlich hat diese Trickserei des Teufels, diese Werke des Teufels viele Facetten. Offenbarung 2 und 3, da siehst du mangelnde Absonderung. Dort, wo man lehrmäßig kein Kompromiss mehr hat, da werden Kompromisse gemacht. Dort, wo man etwas lassen muss, dann machen wir letztendlich eine weiche Haltung und tut es trotzdem. Also man wird einfach weich und wird kompromissmäßig. Ich möchte auch nicht bis in den letzten Exzess ausführen. Ich zeige nachher nochmal so ein Paket, aber eines ist klar, die Bibel sagt ganz klar, dieser Dreck, dieses Teufelspaket, diese Bombe, die man dir um die Ohren wirft, der Jesus ist gekommen, um diese Bombe zu zerstören. Der ist nicht gekommen, um dein Zellchen etwas fromm zu befriedigen, so wie es manche glauben. Sondern er ist gekommen, um diese Bombe absolut zu entschärfen. Er ist gekommen, dass diese Bombe bei mir und bei dir nicht mehr wirkt. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Ich habe in meinem Gebetskampf vor einer Zeit einmal angefangen, das ist vielleicht 3 Jahre her, habe ich gesagt, Herr Jesus, zerstör die Werke des Teufels in dieser Sache. Und er tut es. Er tut es. Hier ist der Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Hier ist der Unterschied zwischen dem Herr dieser Welt, dem Teufel, und dem Herr des gesamten Universums, der auch das einst, diese Welt, die der Teufel jetzt noch so, ich sag's einmal, bearbeitet, darf, ihm aus den Händen reißen wird, wenn er wiederkommt. Du hast hier den Herr der Herren, der König der Könige, du hast letzte Autorität. Der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Jesus hat jede Autorität über jede Finsternis Macht, über jedes Wirken des Teufels. Er kann jedes Werk des Teufels völlig auslöschen. Und die Bibel sagt, er ist gekommen, um das zu zerstören. Ein für alle Mal. Jetzt muss man sagen, ja, wie geht es? Wir haben gesehen in unserem Text, dass es vor allem die Gotteskindschaft ist und dann das nicht in der Sünde lebe, dass das eines der Hauptwaffen oder die Hauptwaffe ist, die Gott benutzt. In Epheser 1, Vers 7 sagt die Bibel was ganz Einfaches. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und da steht im Ende ein Wort, Paraptomaton. Dieses Wort, diese Übertretungen, das ist das, wo du aus dem, was Gott geboten hat, herausfällst. Das ist eine besondere Form der Sünde. Das ist aber im Prinzip, jede Form der Sünde ist ein Nebenfall. Und er sagt ganz klar, in dem Moment, wenn der Herr dir das vergibt, durch den Reichtum seiner Gnade, in dem Moment, wie er dir erlöst, wisst ihr, was Erlösung heißt? Das ist ein ganz einfaches Wort. Da steckt das Wort Apo drin im Griechischen. Das heißt weg von. Das heißt, du wirst weggeschnitten. Du bist angebunden am Teufel, seinem Gitter, und der Herr kommt und schneidet es durch und du gehst weg. William Busch hat es immer erzählt. Ein Mann, der Trinker war und seine Familie kaputt gemacht hat, systematisch zerstört hat. Zudem ging der William Busch, er hat Hausbesuche gemacht im Ruhrgebiet und sagt, wie kannst du deine Familie kaputt machen? Und dann ist was passiert. Dann fängt der Mann an zu weinen. Und sagt, ich kann nicht. Ich will das nicht. Ich kann nicht. Dann ist der Wilhelm Busch hingegangen und sagt zur Frau, haben Sie eine Wäscheleine? Sagt sie, ja. Können Sie die mir bringen? Ja. Geht der Wilhelm Busch hin, nimmt die Wäscheleine und fesselt den Mann auf den Stuhl. Man muss sich vorstellen. Ist ja verrückt. Dann guckt er ihn an und sagt, steh auf. Er sagt, aber ich kann nicht. Sagt er. Ist okay. Wilhelm Busch, alter Deutscher, hat immer ein Taschenmesser dabei. Greift die Hosentasche, holt sein Taschenmesser und schneidet den Strick durch. Sagt, steh auf. Der Mann steht auf, sagt er. Genau das ist, was der Herr Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Er hat letztendlich die Mächte der Finsternis gebändigt. Er hat die Macht der Finsternis zerbrochen.
Er hat die Macht der Sünde zerstört. So wie ich jetzt mit dem Messer deine Leine zerstört habe, er hat hinterher der Familie neue gekauft, möchte ich betonen. War eine arme Familie. So wie dieses Seil zerschnitten wurde, sagt, so schneidet der Herr Jesus dich los. Das heißt Apolutrosis, das heißt Erlösung. Versteht ihr? Wir haben so dubiose Vorstellungen, was das heißt. Loslösung von diesen ganzen Werken der Finsternis. Dass du kein Hurer bist, dass du kein Betrüger bist, dass du kein Lügner bist, dass du kein Phantast bist, dass du kein Gegner Gottes bist, ohne es zu wollen. Ihr begreift. Man darf das den Leuten ja nicht sagen, muss ja heute ihre Seele streicheln. Das ist völlig falsch, genau der falsche Weg. Du musst sagen, was Sache ist. Sonst treibst du die Leute seelend. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Adam und Eva haben Leben zerstört. Und dass die dieses Leben zerstört haben, das wird mir immer wichtiger, das ist die Grundlage, dass der Teufel zuschlagen konnte. Und als der geistliche Tod eingetreten ist, war das Ding perfekt. Was tut Gott? Und da sieht man, dass der Mensch gar nichts tun kann. Wenn ihr nicht wisst, was ihr Bibel lesen sollt, lest Psalm 49, Vers 8 und der Folgevers, wo die Bibel ganz klar sagt, was ein Mensch tun kann, um sich zu erlösen. Gar nichts. Sondern er tut etwas so Brutales und so Gewaltiges, das durch die Ewigkeit hindurch unfassbar ist. Er geht hin. Und jetzt muss ich etwas nochmal betonen. Ewigkeit ist für uns unendlich. Ewigkeit ist aber aus Gottes Sicht auch eine Zeitform. Zwar teilweise unendliche Zeitform, aber es gab einen Zustand, wo es nicht einmal Ewigkeiten gab. Die hat der Herr Jesus auch noch geschaffen. Sondern es gibt einen Zustand des ewigen Seins. Und diesem Zustand des ewigen Seins war Gott mit seinem Sohn. Und das sagt die Bibel in Philipper 2, Vers 5. Der Herr Jesus war sogar in der gleichen Gestalt. Er war wie Gott Geist. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Herrlichste Gemeinschaft, vor dem es überhaupt der Ewigkeit gab, im ewigen Sein. Und dann fasset sie der Ratschluss der Ewigkeiten. Dann fasset sie der Ratschluss, die Menschen zu erlösen. Und dann geht der Sohn Gottes hin, verlässt den Himmel. Und das ist eigentlich das unter Himmel, nicht das, was auf der Bibel steht, der Himmel, wo der Teufel Zugriff hat, sondern das ist der Teil des Himmels, wo ein unzugängliches Licht ist, wo nie jemand war, außer dem Herr Jesus. Er verlässt diese herrliche Stätte, wird ein Mensch wie wir durch das Wunder der Jungfrau geboren. Da ist ganz wichtig, wenn jetzt hier irgendjemand theologisch rumdiskutiert. Es ist so, Sünde wird übertragen durch den Vater, Erbsünde. Adam hat gesündigt. Adams Sünde wird übertragen. Das heißt zu Deutsch, der Herr Jesus wird nicht vom Mann gezeugt, sondern vom Heiligen Geist gezeugt. Dieses Wunder der Menschwerdung Jesu, innere Jungfrau. Und dadurch wird ein Mensch plötzlich geboren, der vom Äußeren her und von den physikalischen Gegebenheiten ein vollständiger Mensch ist wie ich und du. Blut hat er. Er hat alles. Er hat Stoffwechsel, ist ein richtiger Mensch. Aber das Innere dieses Menschen ist der Sohn Gottes, der mit Gott, dem Vater, wesensgleich ist. Du hast einen Mensch, der den Wert der Gottheit hat. Und in dem Moment, wie er dann hingeht und die Erlösung vollzieht, passiert eigentlich das, was Gott will. Gott sagt ganz klar im 2. Mose 21, wenn du etwas zerstört hast, musst du es wiederbringen. Also musste Adam Leben wiederbringen. Hat er keins mehr. Also war er in der Falle. Gurgel zu. Jetzt geht Gott hin und bringt seinen Sohn. Und der hat jetzt Leben, nicht nur für Adam. Der Wert der Gottheit ist so ungeheuer, dass das Blut reicht, nicht nur, ich sage es mal so, Adam und Eva zu erlösen, sondern die gesamte Menschheit. Das Blut ist voll allumfassend ausreichend durch den Wert der Gottheit. Und jetzt vergießt der Sohn Gottes unter schrecklicher Qualen sein kostbares und teures Blut. Drecks ist himmlische Heiligtum. Und jetzt ist die Erlösung fertig. Und jetzt sind die Werke des Teufels wirklich von der Substanz her zerstört. Aber sie sind jetzt hier, von der Waffe her, da ist alles da. Aber jetzt muss es bei mir und bei dir zerstört werden. Es muss praktisch werden. So wie wir gelesen haben, es muss etwas passieren. In Kolosser 2, 13, es sind ja die Kapitel, wo unter anderem die Erlösung beschreibt. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Er stellt sie öffentlich an den Pranger. Er erledigt sie. Versteht ihr? Durch das Opfer ist die Finsternis Macht erledigt. Jetzt kommen wir zu einem ganz heißen Thema. Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternismacht und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Parallelvers zum vorigen. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Das steht im Griechischen Exousia. Und Exousia ist ein Wort, das bedeutet im Endeffekt Vollmacht. Das heißt, nachdem der Herr Jesus alles getan hat, ist das Verbleiben in den Werken der Finsternis, ist das Verbleiben im Teufel sein Machtbereich freiwillig. Versteht ihr? Das bin ich. Darum steht hier Vollmacht. Wäre das ein Automatismus, dann würde hier das Wort Vollmacht nicht stehen. Es gibt eine absolute Logik von der Sprache her. Sondern es ist ein Vollmachtsbereich, wo ich bewusst drin bleibe. Jetzt muss ich so, wie ich bewusst da drin bin, muss ich bewusst raus. Das nennt man Bekehrung. Apostelgeschichte 26, 18 erklärt es relativ einfach. Da kriegt Paulus einen Auftrag von Gott, was er tun soll, bei den Heiden. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Da steht ganz klar Herrschaft. Herrschaft ist Exousia, Vollmacht. Das heißt, du musst dich als Mensch, wenn jetzt jemand in unserer Mitte ist, der nicht bekehrt ist, und du willst aus den Werken des Teufels raus, du willst nicht in der Hölle landen, du willst nicht zerstört werden in deinem Leben, dann hast du nur eine Chance, du musst dich wegbekehren, so wie der Paulus sagt. Und das ist das, was der Herr Jesus sagt, seine erste Botschaft, Markus 1, 15, tut Buße und glaubt. Gott befiehlt, Apostelgeschichte 17, 30, alle Menschen, allen, Buße zu tun. Und sobald der Mensch Buße tut, Buße ist einfach, Buße ist katholisch zerstört worden. Buße heißt nicht, dass ich Bußgänge mache. Buße heißt nicht, dass ich Erbsen in meine Schuhe einfülle. Buße heißt nicht, dass ich mich mit einer Peitsche blutig schlage. Sondern Buße heißt Metanoia. Und das heißt ganz einfach, ich richte mein Denken aus, dass ich mit Gott auf die gleiche Schiene gehe und das gleiche Denken, die gleiche Einstellung habe. Wenn Gott sagt, das ist Sünde, sage ich, es ist Sünde. Wenn Gott sagt, du fährst in die Hölle, sage ich, ich fahre in die Hölle. Wenn Gott sagt, du kannst nichts tun, sage ich, ich kann nichts tun. Wenn Gott sagt, Jesus hat alles getan, sage ich, Jesus hat alles getan. Wenn Gott sagt, du musst es nur im Glauben annehmen, nachdem du Buße getan hast, dann sage ich, ich muss nichts tun, wie nur im Glauben annehmen, Buße getan. Ich stimme immer bloß Gott zu, ich stimme immer bloß zu, was die Schrift sagt, das ist Buße. Steht ja scheinbar. Ist primitiv. Kann jeder, kann ein kleines Kind, wenn es will. Bloß der Mensch will ja nicht, das Problem. Und der Teufel wird alles tun, dass du vor lauter Religiosität das nicht siehst, wie einfach das ist. Und da sieht man dann etwas Ungeheures. Er sagt, du musst raus aus diesem Machtbereich, du musst dich bekehren, du musst wirklich eine Bekehrung erleben. Und er sagt, in dem Moment, wie du eine Bekehrung erlebst, jetzt kommen wir Gläubige nach der Bekehrung, du bist versetzt aus dem Herrschaftsbereich des Teufels hinein, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Gott, der Vater, hat dafür gesorgt, dass du durch die Wiedergeburt sein Kind wirst und gleichzeitig Eigentum Jesu. Jetzt ist dein Herr der Herr Jesus, dein Herr. Du bist der Sklave, er ist der Herr. Jetzt bist du in diesem Machtbereich. Jesu Christi und nicht mehr im Machtbereich des Teufels. Aber wisst ihr, was das ist? Der Machtbereich des Teufels ist diese Vollmacht. Du kannst freiwillig da zurückgehen durch dein Fleisch. Das ist das Problem. 2. Timotheus 2, 24 sagt er, vom Teufel gefangen, immer falsch strickt, dann sagt er, ja, was müssen sie tun in Vers 25? Er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, herauszukommen aus dieser Teufelei. Auch als Gläubiger. Er sagt, du musst Buße tun. Du musst zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn du Buße tust, zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommst, dann kommst du raus. Dann geht der Fallstrick auf. Das heißt zu Deutsch, wir kommen jetzt in einen relativ gefährlichen Bereich. Ich muss raus. Wenn ich merke, dass die Werke der Finsternis bei mir wirken, muss ich raus. Ich muss aus dem Umfeld raus. Die Bibel sagt zu anderer Stelle mit vielen Worten, bleibet in mir. Zieh den alten Menschen aus. Zieh den neuen Menschen an. Flieht aus Babel. 100.000 Bilder und Sprachfiguren, wo Gott zeigt, was ich tun muss. Ich muss raus. Und es kann sogar sein, dass ich dann aus frommen Dingen raus muss. Das Problem ist, der Teufel hat ein Ziel. Das steht im Jeremia 48, Abvers 1. Da ist Moab. Und da wird das relativ erklärt, was da passiert ist. Und zwar, er sagt hier in Vers 11, Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen und ungestört lag es auf seinen Häfen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Und jetzt sagt Gott was ganz Einfaches. Er sagt, ich schicke dir Küfer. Wisst ihr, ich bin jetzt Jahrgang 51. Als ich ein kleines Kind war, hat es in der Heringerstraße einen Küfer gegeben, der hat Küfer hoch geheißen. Weil mir hat es immer graut, wenn ich an dem Laden vorbeilaufen musste. Und genau das, was hier beschrieben wird, der Gestank der Hefe, der Gestank des Gegärten, das war mir ein Gräuel. Und ich war immer dankbar, wenn ich da nicht vorbeilaufen musste. Immer wenn ich den Laden gesehen habe, habe ich meine Schritte beschleunigt als junger Kerl. Und das genauso nimmt die Bibel als Bild. Sie sagt, du Gläubiger, wenn du auf deinen Häfen liegst, das heißt, wenn du nicht aus diesen Werken der Finsternis rausgehst, wenn du dich nicht umschütteln lässt, dann fängst du an zu stinken. Ihr versteht, was das heißt. Dann wird dein Umfeld plötzlich wahrnehmen, du bist ein Gläubiger, der nicht echt ist. Du bist ein Gläubiger, der den Mund voll nimmt, von unserem Einstiegstest, und es passiert nichts. Man wird dich nicht mehr für voll nehmen. Das ist logisch. Das tue ich nicht, das tut kein anderer. Und ich bin mir voll bewusst, überall, wo ich sowas mache, nimmt mir auch keiner für voll, das ist doch klar. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wir müssen raus. Die Hefe muss umgeschüttet werden. Und Gott sagt, es kommen Tage, da der Herr einen Küfer senden wird. Der wird dein Gefäß umschütten. Und dieser Küfer ist niemand anders wie der Herr Jesus, der bei den Gläubigen hingeht und sie letztendlich in die Erlösung so hineinnimmt, dass er sie umschüttet. Und dann kommt das, was die Bibel beschreibt, wo sie sagt, ich will die Änderungen erleiden, die der Herr oder seine Hand getroffen haben. Manchmal bringt der Herr mir, ich habe das bei mir gesehen, Änderungen, die will ich nicht. Ich bin nicht so gewöhnt, auf dem zu leben, auf dem zu gehen. Ich will das nicht. Und wenn ich dann ganz sachlich bin, muss ich feststellen, wohl haben sich hier Häfen angesetzt. Wohl bin ich hier in einem oder anderen Punkt stinkend geworden. Also muss der Herr gravierende Änderung oder ein gravierender Eingriff vornehmen, um mich umzuschütten. Das ist die Gnade Jesu Christi, die hier hilft. Und jetzt kommt das bei jedem Menschen anders. In 2. Timotheus 2,22 sagt die Bibel, bei den jungen Menschen fliehe die jugendlichen Lüste. Da ist eher ein sexuelles Problem. Bei den Alten, ich gehöre auch langsam zu den Alten, sagt er, hey, sei nüchtern. Da muss man manchmal die Hefe der Unnüchternheit umschütten. Wir müssen mal gucken, wann Verführungen begonnen haben. Wie viele letztendlich gravierende Dinge passiert sind, wo die Männer erst alt waren, wo sie unnüchtern geworden sind, wo sie ihre Lehre verfasst haben. Da waren sie würdige Patriarchen, haben ihnen alles geglaubt. Männer zum Beispiel, die Männer haben ein Riesenproblem. Darum siehst du ja in der Gebetsstunde nicht. Ist mir klar. Ich verstehe das. Ich bin ja selber einer. Die Bibel lehrt etwas, das ist eine Schande für die Männer und das ist auch beschämend. Die Bibel sagt, die Männer sind die Zweifler. Versteht ihr? Nicht die Frauen sind die Zweifler. Die Männer sind die Zweifler. Wisst ihr, die Männer zweifeln. Drum ist hier eine Hefe, die weg muss, diese Zweifelei. Und natürlich bei Männern auch, ich will nichts Unreines vor meine Augen stellen, gell? Die Männer sind viel anfälliger wie eine Frau für Augenlust. Das betrifft natürlich auch eh. Die Frau sucht immer den Sozialpartner, ist klar, ist logisch. Der Mann sucht immer in der Regel eher den Sexualpartner. Und von daher ist die Augenlust die Gefahr für den Mann. Wisst ihr, wenn man das sieht und ein Mensch ist hier anfällig, dann muss der Herr mich umschütten, dann muss er mich umwalken, weil er will ja, dass ich aus den Werken der Finsternis rauskomme, dass ich frei werde. Und diese ganze Dinge, ich nenne hier nur ein paar Punkte, da gehört auch die Lehre dazu. Ich habe jetzt zurzeit, ich weiß auch nicht, was ich verbrochen habe, zurzeit versucht mich die halbe Welt zu überzeugen, dass ich den Sabbat halten soll. Zurzeit versucht mich die, also ich übertreibe es bewusst, aber versucht mich die halbe Welt zu überzeugen, dass ich das mosaische Gesetz in Teilen halten soll. Jetzt wer mich kennt, weiß, dass das ein Punkt ist, wo ich gern hochgehe, weil das kann ich nicht leiden. Da muss ich sagen, Leute, ist euch langweilig. Ich bin der Letzte, der nach Verfolgung schreit. Wirklich der Letzte. Aber vielleicht muss Gott auch unserer Wohlstandsgesellschaft Verfolgung senden, dass endlich dieses Theater aufhört. Versteht ihr, wenn einmal Verfolgung läuft, dann besuchst du auch deinen Bruder, der todkrank in der Klinik liegt oder schwerkrank in der Klinik liegt. Wenn du aber aus Gründen, weil der Tisch des Herrn hier und dort ist, so Unsinn, darf ich es mal so deutlich sagen, dann dein Bruder kaputt gehen lässt, dann ist das eine Schande. Und manchmal muss Gott dann eingreifen und sagen, so, jetzt seid ihr dran. Versteht ihr? Aber der Herr Jesus ist der Küfer, er ist der, der die Hefe entfernt. Er ist gekommen, diese Dinge alle zu zerstören. Die Erlösung zerstört das alles. Das Blut Jesu Christi nimmt jede Sünde hinweg. Und letztendlich das Kreuz Jesu Christi zerbricht die Sündenatur vollständig, dass du rauskommst. Aber ich muss hier in der Praxis gehen. Gell? Dann hast du Lehre. Da kommt plötzlich Fußwaschung. Wisst ihr, da kommt Lehrer Hosenfrage. Dann triffst du auf Lehrer, die sagt, die jagen dir Angst ein und sagen, wenn du nur das Geringste tust, fährst du in die Hölle. Wenn du in Drückung bist, lässt mit deiner Frau streit, bist du nicht dabei. Das ist eine Lehre aus der untersten Hölle, passiert gar nichts. Ihr versteht, was ich meine. Dann kommen die anderen und sagen, du kannst tun, was du willst, du kannst dich jetzt auch scheiden lassen, kannst einen anderen nehmen und gehen. Der Herr hat es dich ja geheißen, haben wir gestern wieder erzählt, vorgestern. Der Herr hat zur Frau gesprochen, tu das, da kriege ich einen Schreckkrampf. Und das kannst du ja tun, das kann dir ja nichts mehr passieren, versteht ihr? Das sind alles diese Lehren. So, die Bibel geht von was ganz anderem aus. Die Bibel geht davon aus, du bist freiwillig unter die Macht der Finsternis gegangen, jetzt gehst du quälligst freiwillig wieder raus. Der Herr hat alles getan, ein vollkommenes Opfer. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Sein Opfer zerstört die Werke des Teufels. Wenn du in kindlichem Glauben dein Herz zum Herrn Jesus erhebst, zu diesem großen hohen Priester, Hebräer 2, 4 und 7, der alles getan hat, der dich in der Tiefe versteht, der alles tut und alles regelt bei dir, dann wird er dein Leben so in Ordnung bringen, dass du etwas bist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Er löst jedes Problem. Man hat uns eingeredet, es gibt Probleme, die kann er nicht lösen. Ich sehe es mit einem weinenden Auge, wie man die Leute eingeredet hat, dass in bestimmten seelischen Problemen das Evangelium nichts mehr helfen kann. Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid. Es gibt bloß eine einzige Möglichkeit, vollkommen innerlich gesund zu werden, das Evangelium. Da kommen natürlich dann Dinge. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, er hat liebe Brüder, die er schätzt aus dem Pietismus, sie brüten über Äonenlehren, sagt er, nee, fahren sie in die Hölle. Versteht ihr? Wir müssen aufhören, uns mit diesem Unsinn und mit diesen Spielereien zu befassen. Es gibt letztendlich etwas, das viel wichtiger ist, dass der, wo neben dir ist, nicht in die Hölle fährt. Der Herr Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu gehört zuerst einmal, dass er bereit ist, jeden Menschen zu retten, wenn er Buße tut. Das ist die Zentrallehre des Neuen Testamentes. Und da muss ich dann sagen, also Herr, muss ich das treiben. Das Zweite, was er will, ist, dass wir frei sind. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, er will, dass die Gläubigen frei sind, dass wir echt sind. Dass ein Mensch sagt, jawohl, dem glaube ich's. Das Interessante war, gerade Resul hat uns erzählt, er und der Bruder haben mit muslimischen Imamen gesprochen. Und da sagt er zu ihm, nach 10 Minuten Rede, du bist echt oder ihr seid echt. Das ist brutal. Die haben es gespürt, das ist echt. War kein Geschwätz. Die haben gemerkt, das sind echte Menschen. Die sind bereit, Lebensgefahr einzugehen, sich killen zu lassen. Du bist echt. Das ist der Unterschied. Das ist genauso, wenn du jemandem Trost zusprichst am Krankenbett. Drum werden auch die Kranken nicht besucht. Ich verstehe das. Ich verstehe, warum man nicht in eine Gebetsstunde geht. Ich verstehe, warum man nicht in eine Bibelstunde geht. Ich verstehe, warum man die Kranken nicht besucht. Ich verstehe das alles. Ich weiß, wie ein Mensch denkt, wie es da tickt. Wenn du zum Beispiel am Bett eines Todkranken bist, dann haben die meisten Leute nichts mehr zu sagen. Entschuldigung. Wenn du dann einen billigen Trost spendest, das will man ja nicht, dann gehst du lieber gleich gar nicht hin. Aber wenn ein Mensch wirklich Vollmacht hat, wenn ein Mensch wirklich mit Gott lebt und das glaubt, was Gott tut, dann kann er auch am toten Bett oder am Bett eines Todkranken so reden, dass Gott zum Ziele kommt. Ihr wisst, wie ich meine. Aber dazu muss zuerst die Werke des Teufels zerstört werden. Und dann kommen diese ganzen Hilfsmittel. Dann fängt man an, plötzlich wieder Beichte abzuhören. Dann kommt Selbstverwirklichung in die Gemeinde rein. Dann kommt Theologie in die Gemeinde rein. Darf ich mal zur Theologie was sagen? Auf die Gefahr hin, dass ich mir in die Nessle sitze. Versteht ihr? Ich treibe auch bestimmte theologische Studien. Aber eines muss doch klar sein. Entschuldigung. Ich hätte gern die Bibelstelle, dass ich nur ab einer bestimmten Intelligenz und ab einer bestimmten Ausbildung im Reich Gottes letztendlich voll tätig sein darf in bestimmten Bereichen. Wo steht denn das? Die Bibel sagt, was nichts ist vor der Welt, hat Gott benutzt, er nimmt die, wo er will. Versteht ihr? Ich kenne Theologen, die haben eine Berufung von Gott, das sind gesegnete Männer, die wären aber genauso gut, wenn sie keine Theologen wären, weil nämlich das von Gott kommt. Ich kenne aber Theologen, wenn ich die bloß höre, drehe ich um und gehe raus. Ich sage, ich habe nichts zu sagen, bla bla. Versteht ihr? Nicht die Regel dieser Welt, sondern die Regel Jesu Christi. Ich muss lernen zu sagen, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wo überall sind Werke des Teufels? Wo sind Dinge, die von der Schrift abweichen? Wo sind Dinge, die typisch teuflisch sind? Wisst ihr, und da gehören natürlich dazu die Medien, da gehört dazu diese Schallplatte, die im Kopf läuft. Dazu gehört der Kompromiss, wo man plötzlich Konsequenzen scheut. Dazu gehört, dass man letztendlich sich nicht der Dramatik bewusst ist, was die Bibel über die Hölle sagt. Das ist kein Automatismus. Sie sagt, wenn dein Arm dich hindert, dann hau ihn ab. Wenn ich automatisch gerettet werde, warum soll ich ihn dann abhauen? Steht ihr? So dramatische Bilder benutzt der Herr Jesus. Und er sagt ganz klar, du musst dem Lamme folgen, wohin es geht. Wohin geht das Lamm zuerst? In den Tod. Du stirbst mit Christus und du gehst in die Auferstehung. Du kommst wieder lebendig heraus. Jetzt bist du lebendig. Jetzt musst du dem Lamme folgen, wohin es geht. Und wenn ein Mensch beginnt, dem Lamme zu folgen, wohin es geht, dann führt dich der Herr Jesus immer zum ersten Punkt, wo die Werke des Teufels zerstört werden. Und zwar da, wo jede Sünde, die bei mir und bei dir ist, gelöscht wird durch Jesu Blut. Solange du Sünde hast, hat der Teufel einen Zugriff. Keine Chance. Solange hat der Teufel sein Werk. Solange kann er dich quälen. Sobald du völlig gereinigt bist, du musst mit jeder Sünde brechen, musst das Blut in Anspruch nehmen, dann ist die Basis, wo der Teufel dich angreifen kann, vorbei. Dann wird nach kurzer Zeit deine Sündenatur aufflammen, weil der Teufel, wenn er das mit der Sünde, mit dem direkten Dreck nicht mehr machen kann, macht das Indirekte, indem er in die Sündenatur reinschießt. Das sind seine Werke. Auch das hat der Herr Jesus zerstört durch sein Kreuz am Kreuz von Golgatha. Du bist mit Christus gekreuzigt. Er hat alles getan, darum hat er sich gesetzt. Wisst ihr, ihr müsst es vorstellen. Das ist wie wenn jetzt ein Onkel zu mir kommt, sagt, Herr Laumann, ich habe alles für dich getan. Guck mal, da ist ein Kontoauszug. Du brauchst nie mehr irgendwie dir Sorgen zu machen. Da ist alles, ich habe alles für dich getan. Solange du lebst, ist alles geregelt. Du brauchst nie mehr was tun. Ist alles fertig. Guck, ich gebe es dir in die Hand, jetzt musst du nur hingehen und tun. So ist die Erlösung. Und die Gläubigen tun nichts. Sie glauben das nicht. Sie reagieren nicht und bleiben drum unter der Hefe. Oder auf der Hefe liegen, bleibt unter dieser Vollmacht des Teufels. Und der Herr hat alles getan. Versteht ihr? Es ist alles fertig. Die Werke des Teufels hat der Herr Jesus zerstört. Jetzt im Einzelfall kann man noch schreien zum Herrn und sagen, jetzt zerstör es in dem Fall, wo es ganz gravierend ist. Und zwar in der Praxis, dass es uns gelingt, das wegzutun. Aber das Ziel vom Teufel ist eigentlich immer das gleiche. Tod. Tod. Er will Tod herbeiführen. Er ist ein Mörder. Er ist kein Schaukämpfer, er ist ein Mörder. Er ist ein Lügner und ein Mörder. Und dagegen steht der Herr Jesus, der der Fürst des Lebens ist und der gleichzeitig die Wahrheit selber ist. Und wenn ich jetzt zum Herrn Jesus flüchte und alles, was er getan hat, um die Werke des Teufels zu zerstören, wie ein kleines Kind für mich in Anspruch nehme, das Blut für die Sünde, das Kreuz für die Sündenatur, wenn ich beginne, dem Lamme zu folgen, ganz eifältig ist das, das kann am Anfang ganz kleine Schritte sein, dann kommt meine Seele plötzlich zur Ruhe. Dann gehe ich raus aus diesem Machtbereich des Finsternis und die Werke des Teufels in meinem Leben zerbrechen. Wisst ihr, wenn das so weit ist, dann ist etwas Wunderbares. Das ist eigentlich kurz gefasst, Römer 12, 1 und 2, wo er sagt, du musst dich in deinem Denken erneuern, musst dich mehr auf den Altar legen und dann wirst du alles tun können. Und dann wird es passieren, da bin ich felsenfest überzeugt. Ich kenne es aus der eigenen Erfahrung. Wenn du in dem Zustand bist, dann wird etwas passieren. Dann siehst du nur noch eines, auch im Geistlichen. Matthäus 17, 1 und folgende. Jesus allein. Dann drehst du dich nur noch um das vollkommene Opfer. Dann drehst du dich nur noch um den Herr Jesus. Nur noch um sein Blut. Nur noch um diese Dinge. Und die anderen Sachen sind zweitrangig. Weil du bist frei. Du hast jetzt begriffen, wie man die Werke des Teufels zerstört. Du musst nur kommen und den kindlichen Glauben in Anspruch nehmen. Und es wird alles aufgeräumt. Und alles kommt weg. Mose sagt einmal, ich habe vorgelegt Leben und Tod. Wir haben die Wahl, versteht ihr? Wir sind mündige Leute. Wir haben die volle Wahl. Entweder bleibe ich unter der Finsternismacht oder ich gehe zu der Erlösung, wo die Werke des Teufels durch ein Paket vollständig zerstört worden sind. Geh zu meinem Jesus, wirf mich zu seinen Füßen, nimm seine Erlösung an und beginne jetzt dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und dieser heilige Weg, wo er läuft, das ist Jesaja 35. Dort, sagt die Bibel, hat kein wildes Tier Zugriff, hat keine Finsternismacht, nur ein Vater Anrecht. Da bist du in völliger Sicherheit, solange du auf diesem Weg bist. Wisst ihr, jetzt müssen wir hingehen und sagen, wo stehe ich vor Gott? Bin ich auf diesem Weg? Bin ich rausgegangen aus den Werken der Finsternis? Bin ich rausgegangen? Es ist alles passiert. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir können das. Da brauchen wir keine Seelsorge. Da brauchen wir keine besondere Offenbarung. Da brauchen wir keine besondere Gebetsmacht. Da brauchen wir gar nichts. Man muss es nur tun. Wir haben den Geist des Glaubens als Gläubige. Ich muss nur rauskommen. Wenn ich das tue, dann brechet die Werke der Finsternis. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt muss ich kommen. Wenn ich nicht komme, passiert gar nichts. Natürlich wird der Herr auf die Dauer in dieser Welt die Werke der Finsternis zerstören, wird es tausendjährige Reiche aufrichten und so weiter. Ist alles klar. Ich rede nur persönlich. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir einfach, dass du gekommen bist, die Werke des Teufels zu zerstören. Als du die Himmel verließest, dein kostbares und teures, unbeschreibliches Blut vergossen hast am Kreuz von Golgatha, dieses Blut, das der Wert der Gottheit hat, als du das getan hast, war die Menschheit erlöst. Sie war losgelöst von der Finsternis. Und dank dir, dass es dein Wille war, dass du durch Buße und Glaube das immer Menschen zuordnest, wenn er kommt. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gerettet ist, der noch voll unter diesen Werken der Finsternis ist, dann gib ihm Gnade, dass er wirklich Buße tun kann und wirklich dann auch dich im Glauben annehmen kann, dass er Gnade hat. Du kannst wirken durch den Heiligen Geist und du kannst dein Herz entscheidungsreif machen. Aber auch uns Gläubige, hilf uns, wenn wir Betrug des Teufels erlebt haben, wenn wir eingeseift wurden, wenn wir betrogen wurden, wenn er uns zurückgezogen hat in seine Einflusssphäre, lass uns herauskommen. Du hast alles getan, du hast alles zerstört. Ich möchte einfach alles, was du uns gibst, das Kreuz, das unsere Sündernatur bricht, der kindlich einfältige Weg, dir dem Lamme nach, an dem Geländer der Heiligen Schrift, wo wir dir nur folgen dürfen. Wir möchten jetzt einfach einen Anspruch nehmen, auf dass du zum Ziele kommst, dass das, was du willst, geschieht, dass die Werke des Teufels bei uns verschwindet. Und dafür danke ich dir. Amen.